Hallo, mein Name ist Manuela Krause und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe vom Schallwandler, zu Gast bei Klangforschern und Soundtüftlern. Okay, der Richtigkeit halber müsste es natürlich heißen, zu Gast bei KlangforscherInnen und SoundtüftlerInnen. Ehrlich gesagt finde ich, das klingt ziemlich sperrig, daher nutze ich bislang die in Anführungsstrichen männliche Bezeichnung, ohne dass ich dadurch jemanden ausgrenzen möchte oder jemand ausgegrenzt werden soll. Heute ist es allerdings mehr als angebracht, eine Ausnahme zu machen, denn mein heutiger Talkgast ist eine bekannte Klangforscherin und Soundtüftlerin, ihr Name Electric Indigo.
Bevor es weitergeht, ein Hinweis zu unserem Sponsor. Dieser Podcast wird unterstützt von Luit. Luit ist ein Mikrofonhersteller aus Österreich. Egal, ob du Audioanfänger oder Profi bist, Luit bietet Mikrofone für Studioaufnahmen, Live-Konzerte und Podcasting. Schau dich einfach mal auf ihrer Website um. www.luit-audio.com www.levitt-audio.com
Susanne Kirchmeier, besser bekannt als Electric Indigo, ist eine der Grand Dames des Techno. Ihre Karriere startete die damals 24-jährige Wienerin 1989, und zwar als DJ für Jazz, Hip-Hop und Funk. Doch es dauerte nicht lange, da schlug ihr Herz für die Sounds von House Music aus Chicago und Detroit. Kein Wunder, es zog Electric Indigo nach Berlin. 3 Jahre lang, von 1993 bis 1996, arbeitete sie im legendären Hardwax-Plattenladen, der in den frühen 90er Jahren maßgeblich an der Entwicklung der Techno-Szene in Deutschland beteiligt war und koordinierte dort den Vertrieb. Eigene Musik produziert und veröffentlicht Susanne als Electric Indigo ebenfalls seit 1993. Electric Indigo arbeitet als Musikerin, Komponistin und DJ. Heute steht ihr Name für die intelligente und eigenständige Interpretation von Techno und elektronischer Musik. In ihrer kompositorischen Tätigkeit interessiert sie sich besonders für die zeitlich-räumliche Platzierung fein ausgearbeiteter Klänge und Strukturen. Bekannt ist ihr Name jedoch nicht nur als DJ und Produzentin, sondern auch als Gründerin von Female Pressure, ein internationales Netzwerk für Künstlerinnen im Bereich elektronischer Musik, das sie 1998 ins Leben gerufen hat. Ich habe Susanne ja schon einmal für einen ausführlichen Gearchat interviewt, den ihr übrigens auf der Webseite von Bonedo nachlesen könnt. Und darum habe ich zum Teil für dieses Gespräch an unseren ersten Talk angeknüpft. Dieses Mal haben wir uns im Sommer 2020 in Berlin getroffen und da gerade erst der erste Lockdown überstanden war, saßen wir vor der offenen Terrassentür. Ja, also falls es ab und an ein wenig rauscht, nicht wundern, das war bloß der Wind, denn an diesem warmen und sehr sonnigen Tag wehte ein ziemliches Lüftchen und wie immer fing auch diese Schallwandler-Unterhaltung mit einer ganz speziellen Frage an.
Welche Beziehung hast du zu Mathe?
Ich liebe Mathematik. Also ich habe das auch immer gerne in der Schule gehabt, aber den fortgeschrittenen Stoff hatte ich nicht in der Schule, weil ich so in Österreich nennt sich das Unterstufe vom Gymnasium, in eine kaufmännische Schule mit Abiturabschluss gewechselt bin. Und da habe ich dann statt Mathe dafür immerhin Informatik gehabt. Ja, also auch nicht schlecht. Aber nö, Mathe fand ich toll. Also alles, was irgendwie sich so ableiten lässt und logische Zusammenhänge hat, erschließt sich mir tendenziell besser als etwas, das keine klaren Regeln hat oder so. Ich finde, Mathematik ist so oft wie ein philosophischer Ansatz. Also es gibt so Parallelen.
Zur Philosophie?
Ja, schon.
Wo siehst du die?
In einer möglichst allgemeingültigen Abbildung der Welt. Und das ist etwas, was Philosophie eigentlich auch gerne machen möchte, eine Beschreibung der Welt. Und das sehe ich in der Mathematik auch. Und außerdem finde ich Zahlen toll, ja.
Witzig. Ja. Wegen der Ordnung auch, oder was ist das, was da so...
Mag
sein. Weil Zahlen an sich sind ja irgendwie abstrakt. Ich meine, das ist ja irgendwie... Also meinst du jetzt die Form oder die Bedeutung oder dass man Dinge addieren kann? Oder was an der Zahl fasziniert dich?
Ach, generell, also es gibt Zahlen, die mag ich lieber als andere Zahlen zum Beispiel, oder man kann auch sagen Anzahlen. Ja? Mhm. Also ich kann mir Zahlen auch gut merken. Mhm. Es ist eigentlich wie eine, auch wieder so eine sehr prägnante, kurze Beschreibung von etwas, auch sehr was, etwas sehr Allgemeingültiges. Ich habe da aus irgendeinem Grund eine Affinität.
Ach, sehr cool. Ja. Ich dachte gerade, es gibt ja so, oder ich kenne viele Künstler, die schon gerne in ihrem künstlerischen Bereich arbeiten, aber wenn es dann zum Beispiel an die Buchhaltung geht, eher die Krise bekommen. So. Und ich dachte, das dürfte ja dann für dich auch kein Problem sein, oder so ein bisschen Steuer machen und Sachen zusammenzählen.
Ja,
das ist wahrscheinlich nicht so eine Überwindung wie vielleicht für manch anderen, nee, für den das eher so, oh Gott, Zahlen
helfen. nein, da hast du tatsächlich recht. Aber ich sehe das eigentlich, vielleicht hat es einen Zusammenhang, das kann schon sein, aber sowas wie Ordnung in den Zetteln halten und in den Belegen ist für mich jetzt unabhängig von Mathematik oder von Zahlen. Aber ich bin auch ordentlich, ja, das stimmt. Das stimmt okay. Auch.
Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Voraussetzung, wenn man weiß, wo welche Zettel sind. Da ist schon viel gewonnen. Ordnung ist ja eigentlich auch ein gutes Stichpunkt oder ein guter Stichpunkt, wenn man so auf deine Arbeitsweisen schaut, so wie du auch musizierst. Also du hast mal, wir haben ja schon ein Interview gemacht auch für Bonedo, das dann in geschriebener Form, falls jemand das noch nicht kennt, das kann man parallel nochmal zu dem Podcast hier dazu lesen.
Sehr gut.
Aber da hast du gesagt, dass du generell auch gerne konzeptionell arbeitest. Und ich dachte gerade, wenn du dir vorher ein Konzept überlegst, nachdem du dann arbeitest, dann gibt dir ja das Konzept in gewisser Weise auch eine Ordnung vor, oder?
Ja.
Oder wie wichtig ist dann für dein kompositorisches Schaffen Ordnung und Struktur?
Also das erleichtert mir das auf jeden Fall, ein Ansatzpunkt oder ein Anfangspunkt, durch den sich dann weitere Anknüpfungspunkte ergeben und ich so einen Weg finde durch die Unzahl an Möglichkeiten, die theoretisch vorhanden sind. Ordnung, ja, vielleicht hängt, das könnte auch in diesen Themenbereich fallen, dass ich, wenn ich zum Beispiel ein neues Gerät habe, sei es ein Software-Device oder auch ein Hardware-Device, ich verstehe eigentlich immer erstmal gerne, was welche Parameter und welcher Wert eigentlich machen und bedeuten, und deswegen gehöre ich zu den wenigen, die ich kenne, die sich erstmal eine Bedienungsanleitung anschauen.
Wirklich? Also bevor du anfängst und mal intuitiv drauf losspielst, guckst du erstmal,
ja,
was im geschriebenen Text, was da drin steht, was der kann. Echt, das finde ich voll cool. Ich hasse Bedienungsanleitungen.
Witzig. Ich geniere mich ja fast,
das nee, zuzugeben. Nee, ja? Das ist doch cool. Aber ich meine, irgendwie ist es ja auch cool, weil ich meine, da hat man ja schon ganz viele wichtige Ansätze. Und dann,
ja, es hilft mir. Mhm. Es hilft mir definitiv, wenn ich irgendwie verstehe. Ich meine, andere Leute verstehen das wahrscheinlich schneller und ohne irgendwas zu lesen und wissen ja, sofort, was ist.
Ja, oder wollen es vielleicht auch, vielleicht geht es nicht darum, was zu verstehen. Aber ich meine, dann hast du schon einen Vorteil, dass du auch dann was reproduzieren kannst. Oder wenn du was machst,
ja,
und das
natürlich
war jetzt toll, aber du weißt nicht, warum war das jetzt eigentlich so gut, dann brauchst du vielleicht später länger und so nimmst du dir vorher die Zeit.
Ich nehme ein bisschen Zeit und oder zumindest, wenn ich ein Gerät lerne, und ich sehe das auch als erstmal ein Gerät lernen und mir aneignen und auch eine Arbeitsweise für mich finden, weil die Nutzung ist ja auch immer individuell unterschiedlich, dann lege ich mir gerne noch so einen Infozettel auf die Seite oder irgendwie eine Übersicht oder ein Manual oder sowas in der Art. Wenn ich an Musik arbeite und dann bin ich eigentlich auch regelmäßig dabei, so ein Set wieder aufzuräumen und irgendwelche Aufnahmen zum Beispiel zu benennen. Ja?
Mhm.
Und die meisten meiner Freundinnen und Freunde, die drücken einfach auf Aufnahme und haben halt, wenn sie auch mit live arbeiten, ja, hunderttausende Files, die irgendwie 000 und dann eine Zahl Audio heißen.
Und dann, findet man aber nichts wieder hinterher auch, oder?
Ja, außer man findet das richtige Set. Ja. Mhm. Aber bei mir, ich benenne dann irgendwie diese ganzen Aufnahmen. Und also ich bin tendenziell ziemlich systematisch und ordentlich und das hat mir auch einfach diesen ganzen Aufbau der Female Pressure Datenbank sehr erleichtert. Oder das ist kein Zufall, dass ich jetzt mit sowas so angefangen habe, weil das liegt mir einfach und das geht mir auch extrem schnell von der Hand. Mhm. Für andere Leute ist sowas mühsam und sehr zeitaufwendig und für mich geht das nebenher und sehr schnell.
Cool. Auf Female Pressure kommen wir auf jeden Fall gleich auch. Ich wollte noch eine Frage stellen, jetzt zu dem, weil du gesagt hast, dass du alles benennst und bist jetzt seit so vielen Jahren auch, machst du Musik und am Rechner und hast immer wieder neue Projekte und ob du dann, oder die Frage ist so, wie es aussieht mit so einem archivarischen Ansatz. Also hast du zum Beispiel ein Musikarchiv, wo du dann auch so rückblickend nochmal auf alte Projekte zugreifen kannst und auch dort alles schön ordentlich benannt, dass du weißt, wo was ist? Also
ehrlich gesagt, ich habe eine Festplatte, die ich sozusagen als Archiv verwende, aber nur, damit ich den alten Kram aus dem Blickfeld bekomme und will den aber auch nicht ganz wegschmeißen. Deswegen ist es so ein Kompromiss und das landet halt auf einer externen Festplatte und das ist dann mein Musikarchiv, das ich aber nie wieder anschaue, normalerweise.
Okay.
Das ist ganz selten, dass sich da irgendein Anlass auftut, wo ich das wieder aufmachen muss. Aber was mir hier auch Robert immer wieder nahelegt und was ich jetzt tatsächlich auch anfange, ist endlich so eine eigene Library an Drum-Sounds zum Beispiel zu erstellen, weil ich bis jetzt immer so halt für ein Projekt eine Reihe von Klängen gebaut habe und beim nächsten Projekt fange ich wieder bei Null an oder beim nächsten Track fange ich wieder von Null an. Und also ich bin jetzt tatsächlich zum ersten Mal dabei und ich habe jetzt irgendwie schon x Kickdrums generiert und aufgenommen und mal schauen, ob ich da jetzt wirklich irgendwie das fortsetze und so systematisch mir so meine eigene Samplebank zumindest für Drum-Sounds erstelle. Ich bin überzeugt davon, dass es sinnvoll ist.
Also du hättest dann praktisch dein eigenes Klangarchiv schon zur Verfügung. Du müsstest nicht immer wieder neue Sounds komplett für
das Projekt
generieren.
Genau. Ne? Und oder kann dann auch wahrscheinlich schneller arbeiten und so. Aber ich habe es noch nicht wirklich jetzt in meine Arbeitsweise integriert. Aber ich bin dran.
Damals hast du erzählt oder bei unserem letzten Gespräch, dass du, da war gerade, ich weiß nicht, ob das immer noch ein Thema ist, aber damals war gerade so Granularsynthese sowas, womit du dich sehr stark beschäftigt hast, so einmal mit dem Granulator und dann mit diesen Borderlands, mit dieser App, ne?
Mache ich und, immer noch gerne.
Okay, da hattest du erzählt, dass du halt vor allen Dingen damit auch so gerne Rhythmen erzeugst. Also wäre das so ein Tool, mit dem du dann zum Beispiel Rhythmen erzeugst, indem du in irgendeinen Klang einfach tief in den Kern einzoomst, bis du das Gefühl hast, das könnte jetzt eine Kickdrum werden, oder?
Nö, ich habe gerade es ist eh schon ein Weilchen her, also über ein halbes Jahr, mein erstes kleines Modularsystem.
Okay, das ist cool, dass du das zugelegt.
Ich habe es geschenkt bekommen.
Okay, wow, cool.
Und es ist im Prinzip, es ist eigentlich so ein Modul, das sich speziell zum Erstellen von Drum Sounds eignet und ein toller Filter, der irgendwie sehr spannende Sachen machen kann und ein LFO und dann halt noch so ein Utility-Device, einfach ein Multiple, um irgendwie Signale raus und rein zu kriegen und vervielfachen zu können.
Wie kann ich mir das vorstellen? Schon so ein Teil, wo du eigentlich die ganze Zeit stöpselst und dann drehst, oder?
Es ist in einem kleinen Case, es ist wirklich irgendwie so sehr handlich. Also es hat ungefähr ein bisschen über 20 cm Breite und ist halt so Modulhöhe das steht bei mir am Tisch, ich verbinde es mit meinem Audio-Interface.
Und da kannst du die Sounds dann aufnehmen, das heißt, du generierst an dem Gerät Klänge und wenn dir was gefällt oder du nimmst vorher, schneidest mit und dann kannst du dir da wieder was rausschneiden, was gut war.
Genau, und so mache ich jetzt gerade meine Drum-Sounds, aber im Zuge dessen und mit dem LFO, das macht ja dann auch sehr schnell irgendwie Spaß und da entstehen dann auch schnell so halbfertige Sachen oder wo zumindest irgendwie mal ein Rhythmus da ist. Und da habe ich jetzt auch über den Sommer einen Track mit dem gemacht. Das war so eine Auftragsgeschichte, wo jemand vergangene Räume, also Räume, die nicht mehr existieren, wo aber bevor die verschwunden sind, wurden IRs aufgenommen, was man für Faltungshall braucht, die Reverberation Characteristic von einem Raum aufnehmen.
Okay.
IR.
Weiß nicht, das kenne ich nicht, aber was bedeutet das? Also bevor jemand den Raum wieder dicht macht, gehen die da rein und machen irgendwelche Messungen, oder?
Ja, genau.
Okay.
Also da wird einfach gemessen, wie ein kurzer Impuls reflektiert wird. Und der Impuls ist einfach wirklich nur ein ultra kurzer, klarer Ton.
Ein Sound, oder?
Ja, und nimmt auf, wie dieser ultra kurze, klare Sound, der ist, glaube ich, weiß nicht, das ist irgendein Pick oder Plock oder sowas. Ja. Und dann nimmt man es auf und dadurch, dass der Sound selber, der in den Raum geschickt wird, so wenig Charakteristik hat, kann man dann aus der Aufnahme errechnen, was der Raum tatsächlich draus gemacht hat. Also wie sind die Reflexionen und wie ist der Hall von dem Raum. Und aus dieser Aufnahme, wie der kurze Impuls in einem Raum klingt, damit hat man dann einfach, wie soll ich sagen, hast du ein Audio-File, das du in einen Faltungshall oder auf Englisch sagt man Convolution Reverb hineinladen kannst. Und da gibt es ganz viele, also auch in Live, so ein Max for Live Device, das mit der Live-Suite gleich mitgeliefert wird. Und da kannst du ja eigentlich jedes Audio-File hineinziehen in das Fenster, das du willst. Aber wenn du eben einen Faltungshall oder ein IR von einem bestimmten Raum hast, dann heißt das, dass du eigentlich diesen Raum, den Hall von diesem Raum damit imitieren kannst.
Ah, okay.
Das heißt, du schickst irgendeinen anderen Sound, sagen wir mal eine Stimme, in diesen Hall hinein und dann klingt das so, als hättest du das in der Westminster Abbey gesagt.
Okay.
Weil in der IR Library von dem Hall ist halt auch die Westminster Abbey oder die St. Paul's Cathedral oder der Kölner Dom oder die Fußballarena oder der Tennisplatz von Wimbledon.
Also man hat praktisch digital die Information von dem Raum.
Wie sich von der Akustik
des Raumes. Ja, genau, das meinte ich. Ich konnte es nicht so präzise formulieren. Okay, spannend. Und du hast jetzt für das Projekt praktisch von Räumen, die es jetzt nicht mehr gibt,
da wurde ich gefragt,
ob ich Impulspfeile bekomme, oder?
Ja, ob ich ein Stück zu dieser Compilation beitragen möchte. Das ist eben eine ganze Serie, die beschäftigt sich mit Räumen, die es nicht mehr gibt. Und einer dieser Räume, wofür sie mich gefragt haben, ist die sogenannte Postgarage in Linz. Und da habe ich auch einmal live gespielt, das heißt, die kenne ich, das ist halt so eine gleich neben dem Bahnhof.
Die gibt's gar nicht mehr, da
habe ich auch schon mal gespielt. Abgerissen worden.
Okay, wusste ich nicht echt, das war so ein toller Raum.
Na eben.
Krass. Okay,
also es geht um Räume, die es nicht mehr gibt. Und irgendwer hat, bevor die abgerissen wurde, eben diese IRs aufgenommen.
Okay, wow, das ist ja cool.
Und die sind natürlich, es ist ja ein Riesenraum, das heißt, der Hall ist mega und da habe ich halt irgendwie einfach vor allem mit dem Hall gespielt und mit wenig anderem und deswegen hat es dann gereicht, zum Beispiel, ich glaube, ich habe wirklich fast nur mit diesem kleinen Modularteil gearbeitet und halt verschiedenen Versionen von diesem Hallraum und das ist natürlich irgendwie ganz lustig, weil mit so einem Doppel-LFO, der sich nochmal selbst moduliert. Da entstehen halt irgendwie dann schon recht lebendige Sachen. Mhm. Und für so experimentelle Formate kann man da schon mal was direkt verwenden. Oder anderes Beispiel, eine Kollegin von Female Pressure hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, mit ihr zu kooperieren. Sie macht ein Album, wo sie für jedes Stück mit irgendeiner Kollegin oder Kollegen eine Kooperation machen möchte. Und sie stellt sich das so vor, dass sie kriegt irgendein Material und dann arbeitet sie dran und dann geht es vielleicht back and forth und dann so lange, bis beide happy sind. Mhm. Und ich war eben gerade dran, irgendwie meine Serie von Kickdrums aufzunehmen. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, so war es dann schon am Abend und ich wollte eh schon bald aufhören. Und ich mir gedacht, so jetzt will ich aber... Hätte ich aber Lust, jetzt nicht nur irgendwie so funktional einzelne Kicks aufzunehmen, sondern ich will mal irgendwie den LFO, das möchte ich mir jetzt anhören, wie das ist, wenn ich hier die Filterfrequenz mit dem LFO moduliere. Und dann kam plötzlich irgendwas ziemlich Cooles raus. Ich dachte, das nehme ich jetzt für die Wissenschaftler auf. Und ja, und dann war sie auch total happy damit. Und das ging cool. Ganz schnell. Ja.
Super. Jetzt so die Zeit, wo jetzt so Lockdown war, da war ja auch so mit Auftritten und so nicht so viel, hast du die Zeit, so könntest du die für dich irgendwie nutzen, um auch an irgendwas anderem noch weiterzuarbeiten oder arbeitest du gerade aktuell an was weitergeht?
Tatsächlich habe ich einige Sachen gemacht. Ich hatte irgendwie ein paar Leute mich nach Remixen gefragt oder auch dieses mit den nicht mehr existierenden Räumen, dieses Projekt zu anfragen. Also das war auch jetzt entstanden, okay. Habe ich jetzt in der Lockdown-Zeit irgendwie eins nach dem anderen abgearbeitet, sozusagen.
Okay. Der Grund, warum ich frage, ist, weil auch wieder beim letzten Gespräch, da hattest du gesagt, dass du eigentlich, um mal so wirklich kreativ sein zu können, dass du halt immer so eine Phase am Stück bräuchtest, wo keine Ablenkung von außen ist und da du ja sonst auch sehr viel reist und immer viele Auftritte, dass du oft nicht so in diesen Schaffungsprozess, wo du halt so wirklich am Stück länger eintauchen kannst. Ja. Und da dachte ich, wenn das... dass das für, ja, in dem Fall ja auch so ein Geschenk gewesen sein könnte, diese Zeit.
Das stimmt schon und teilweise konnte ich das auch nutzen, aber ich war nicht so rasend produktiv, muss ich gestehen. Also es war nicht so, dass ich jetzt irgendwie das ganze halbe Jahr irgendwie nur da mit Musik machen verbracht hätte und da irgendwie...
Nur die Zeit an sich, nur Zeit, die plötzlich zur Verfügung steht, ist es ja auch nicht. Ne? Man muss ja auch irgendwie inspiriert sein. Und auch das ist ja auch so ein, dadurch, dass man unterwegs ist und auch Auftritte hat oder Leute trifft, das sind ja auch oft die entscheidenden Impulse, die dich dann wieder bewegen, irgendwas auszuprobieren.
So ist es, ne? Ja. Das ist so ein Wechselspiel natürlich. Mhm. Aber trotzdem habe ich schon ein bisschen mehr gemacht, als ich vielleicht, weiß ich nicht. Also es ist schon ein bisschen was weitergegangen, aber jetzt keine ganz neuen Projekte irgendwie aus dem Boden gestampft, das auch nicht.
Eine Sache wollte ich noch zu deinem kompositorischen fragen. Da hattest du gesagt, so was dich interessiert, ist vor allen Dingen so diese zeitlich-räumliche Platzierung von Klängen und Sounds. Kannst du selber nochmal erklären, wie du das gemeint hast?
Ja, ich habe das vor allem eigentlich im Hinblick auf Mehrkanal-Kompositionen gemeint.
Okay, alles klar.
Wo man Sachen halt ganz, ganz klar im Raum platzieren kann.
Das heißt, wenn ich jetzt dann zum Beispiel die Musik über den Kopfhörer höre, ob der Sound eher irgendwo von da hinten kommt und sich dann dahin bewegt oder ob der unten rechts klingt oder was, sowas? Oder?
Sowas in der Art, nur das mit dem Kopfhörer muss man da weglassen, weil Kopfhörer sind ja nur zwei Klangquellen.
Ja, okay, ja, das stimmt.
Aber man kann natürlich auch im Stereofeld Klänge sehr gut im Stereo-Image.
Also du kannst schon entscheiden, wo der eigentlich hin muss, oder?
Genau, oder ob er irgendwie sehr nahe und präsent klingt oder ob er irgendwie weiter hinten oder ob er sich bewegt, irgendwie von nahe nach weit weg oder sowas in der Art. Aber bei Mehrkanalgeschichten ist es ja noch mal räumlicher. Also da finde ich es interessant, die Gegensätze zwischen diesen immer immersiven Sounds, also wo ich ähnliche Klänge über mehrere Lautsprecher so über den ganzen Raum verteilt gleichzeitig erklingen lasse und sich dadurch so etwas besonders Immersives, ein immersives Klangerlebnis ergibt. Und das dann aber kontrastierend zu einzelnen Klängen, die eben dann gut ortbar sind oder die sich vielleicht bewegen, mhm, und solche Spielereien finde ich ganz spannend.
Lass uns mal über Female Pleasure sprechen, weil du hast ja, ich weiß gar nicht mal wann, irgendwann in den 90ern hast du das angefangen, ne? Ja. Dieses Netzwerk. Du warst ja eine, überhaupt muss man auch sagen, eine der wenigen Frauen, die von Anfang an auch so in dieser Techno-Bewegung in Berlin mit dabei waren. Du hast zuerst, oder?
Das sehe ich ja ein bisschen anders.
Ja, also von außen wirkt das so. Also man hat immer das Bild, okay, dann kommst du an und bist halt im Hardwax und dann hast du angefangen, selber aufzulegen. Und genau. Ich meine, es gab zu der Zeit, es gab eigentlich kaum Frauen, die aufgelegt haben. Ich meine, war auch von Anfang an der 90er hier und habe das so mit. Es waren einfach total wenig Frauen. Und du warst schon so eine der ersten, die da auch immer wieder an verschiedenen Stellen präsent war, nicht mal kurz aufgeploppt ist, sondern die eigentlich so konstant immer wieder dabei war.
Ja, das stimmt. Mit der Konstanz ist irgendwie ein bisschen schwierig und überhaupt mit der Sichtbarkeit. Mhm. Und das ist ja etwas, was mich auch beschäftigt oder wogegen Female Pleasure auch antritt seit Anfang an, dass eben die Frauen nicht sichtbar sind, weil...
Obwohl sie da sind eigentlich.
Obwohl sie da sind. Und genau darauf wollte ich hinaus. Also alleine das Beispiel Hardwax, da hat es immer Frauen gegeben, die auch im Hardwax gearbeitet haben. Und man hat sie halt nicht unbedingt so im Vordergrund gesehen. Also es gab zum Beispiel Ezko immer schon da, die Frau auch von Marc Ernestos, die hat halt immer die ganzen New Yorker House-Labels, die war immer zuständig, viele Jahre lang für den Einkauf.
Das heißt, sie hatte da auf jeden Fall das Know-how und war da drin,
Sound drin. Ne? Natürlich, total. Kannte alle Leute, kannte alle Artists und so weiter und so fort. Aber man hat die halt selten im Laden gesehen, also als Kundin oder Kunde. Mhm. Desgleichen ist mir auch schon auch für andere Felder aufgefallen oder wird immer wieder auffällig. Was ist ich zum Beispiel, wie heißt dieser Film, der da irgendwie, glaube ich, letztes Jahr rauskam über die Programmiererinnen von ENIAC, die... wie auch immer, die zum Beispiel auch in der Computerwissenschaft und im Programmieren von Software waren es anfangs vor allem Frauen, die das gemacht haben, weil das eher so ein Image von Sekretärinnenarbeit hatte, das Code-Schreiben. Mhm. Das war halt Abtippen, ja? Das war so Tippsenarbeit. Und dann wurde es irgendwann verbunden mit zukunftsweisend und Renommee.
Und dann hat
sich die Balance geändert. Ja. Und man hat diese Frauen nicht genannt. Da gibt es eben diesen einen der ersten oder den ersten Supercomputer, ENIAC, und der wurde von 5 Frauen programmiert. Und da sieht man irgendwie 2 Wissenschaftler mit Namen, stellen ENIAC vor. Daneben stehen die Frauen, die ihn programmiert haben. Die sind auf dem Foto zu sehen und werden nicht genannt. Die haben keinen Namen. Mhm. Ja. Also solche Phänomene gibt es einfach in jedem Feld. Das zieht sich durch. Wie wird die Geschichte geschrieben? Was ist der Kanon? Wer sind die wichtigen Artists? Also das sind so viele Themen, die da ineinander greifen.
Das Problem ist halt, dass halt auch an den Stellen, wo diese Geschichten wiederum geschrieben werden oder die so dann Entscheidungen treffen, halt auch ja überwiegend Männer sitzen, die es dann, weiß ich nicht, anscheinend nicht wichtig genug finden. Oder vielleicht auch die Sensibilisierung speziell früher, sage ich mal in Anführungsstrichen, noch nicht so war. Weil heute hat man ja zumindest den Eindruck, es ändert sich so nach und nach. Also zum Beispiel, ich habe gerade Acid Pauli interviewt und der war der Erste in der ganzen Reihe, der gesagt hat, er findet es total komisch, ist ja noch überhaupt keine Frau dabei. Also dem ist das aufgefallen und hat es auch formuliert. Ja. Das fand ich ganz schön, weil sonst Meistens merkt das ja nicht mal jemand, ja, wenn da eigentlich nur Männer sind und keine Frauen.
Ja, gut, es ist ja aber jetzt so ein breites Thema und das nicht erst seit 2020, ja, sondern spätestens seit MeToo und eigentlich davor schon. Also es gibt ja immer wieder diese Wellen, wo medial an allen Fronten darüber gesprochen wird. Und dann gibt es schon seit den 90ern irgendein DJ-Magazine, ist letztens wieder das Cover aufgepoppt, da sieht man die Heather Hart aus New York, DJ-Frau aus den 90er Jahren, die im Sonic Groove auch gearbeitet hat. Sie ist am Cover und dann steht, the claim is, the future is female und so. Also das kommt in Wellen und dann wird es wieder vergessen und dann kommt wieder irgendwer, denkt sich gerade, hip, es gibt ja die 5 besten Female DJs und so, und dann wird das wieder als so eine Ausnahmescheinung hingestellt. Und das finde ich nicht richtig, weil das stimmt nicht. Und deswegen finde ich es auch nicht richtig, wenn man mich jetzt als die einzige oder eine der ganz wenigen, die da damals schon aufgelegt hat, bezeichnet.
Dann warst du zumindest eine der wenigen, die das Glück hatte, schon sichtbar zu sein.
Ich war sichtbar, aber ich war natürlich keine Ausnahmeerscheinung. Und natürlich hat es vor mir andere auch gegeben, die schon aufgelegt haben. Und es gab während der ganzen Zeit auch Frauen in der Szene, die halt irgendwie auch dann in verschiedenen Feldern gearbeitet haben, teilweise auch Clubs betrieben haben und sich sonst irgendwie nützlich gemacht haben und die ganze Kultur da zum Blühen gebracht haben.
Ist dir das dann damals schon aufgefallen? Also war das einer der Gründe, warum du Female Pressure überhaupt ins Leben gerufen hast, weil dir halt aufgefallen ist, dass da Frauen sind, aber die eigentlich nicht auftauchen? Oder hast du so Anfeindungen gespürt, jetzt als Frau auch da unterwegs sind? Oder ist das nochmal ein anderes Thema vermutlich?
Ein bisschen anderes Thema, aber was ich, Female Pressure ist in Wirklichkeit die Antwort auf eine ständig wiederkehrende Frage, ob es denn noch andere Frauen gäbe, die sowas machen. Nee, wie gesagt, natürlich gibt es andere Frauen, da wären zum Beispiel, und dann habe ich angefangen, irgendwelche Namen aufzuzählen und am nächsten Tag ist mir eingefallen, meine Güte, jetzt habe ich aber auf die vergessen und das hätte mir wirklich nicht passieren dürfen und so, wie man halt dann im Nachhinein oft drauf kommt, wenn man irgendeine Diskussion hat, dass man etwas nicht bedacht hat in dem Moment, und ich wollte einfach gerne irgendwie so eine Zeit- und ortsunabhängig zugängliche Informationsquelle, auf die ich verweisen kann, wenn das nächste Mal jemand mit riesigen Wissenslücken daherkommt.
Und wie ist das so aufgenommen worden? Also war das zum Beispiel schwierig, dann andere Frauen dafür zu gewinnen, dort mitzumachen? Oder?
Nein, eigentlich gar nicht. Also in den meisten Fällen gar nicht, weil... Also man muss schon sagen, dass Female Pressure sehr eng verknüpft ist mit meiner eigenen Karriere und deswegen zum Beispiel so ein überproportional großer Anteil an österreichischen DJs da drinnen ist in der Datenbank und DJs aus Deutschland und aus Berlin, einfach weil das so meine Hauptwirkungsfelder auch sind.
Also eigentlich auch wieder ein eigenes Netzwerk.
Ja, ich meine, das hat jetzt schon sehr große Kreise in 22 Jahren gezogen, aber man kann es immer noch erkennen, ja, wo das begonnen hat zu wachsen. Das heißt, es waren eigentlich am Anfang waren es natürlich Leute, die ich persönlich kannte, alle. Ja? Also Asset Maria und Eva Casal und dann kurz darauf Miss Kittin und so weiter und so fort. Und das ging alles sehr schnell. Also ich habe halt die Namen alle aufgeschrieben und mir dann irgendwie die Kontakte notiert. Und das war noch bevor irgendwie viele Leute E-Mail hatten. Und in der ersten Liste sind halt immer Faxnummern auch vermerkt.
Witzig, ja, stimmt. Das
war ja, klar.
Klar, hatte man damals noch gar nicht unbedingt. Das ist echt
krass. Nee, also Mitte der 90er Jahre hatten die wenigsten Leute eine E-Mail-Adresse. Kann mich erinnern, Marc total bewundert vom Hardwax, weil dessen E-Mail-Adresse war, der war der erste, den ich getroffen habe, den ich persönlich kannte, der eine E-Mail-Adresse hatte. Aber ja, das war 1995, glaube ich.
Witzig.
Aber und natürlich mit dem immens rasch wachsenden Zugang, den die Leute zum Internet hatten, hat sich das natürlich auch total verstärkt und erleichtert. Aber also wenn ich jetzt persönlich irgendwie befreundet bin mit einer, die meisten haben das eigentlich schon ganz gut gefunden, weil das auch alle, die ich kenne, haben das ja auch die ganze Zeit gehört. Ja. So, ach, das ist ja wirklich erstaunlich, dass du, ja, wie machst du denn das als Frau? So, als wäre das jetzt irgendwie ein Hinderungsgrund, dass man da irgendwie zwei Platten gleichzeitig laufen.
Ja, oder überhaupt sich auch dafür interessiert so. Also ich hatte ganz oft so das Gefühl, dass dann auch gerade speziell aber von anderen Frauen, die so nicht drin, die es halt voll komisch fanden, dass man da in solchen Themen so drin steckt. Ist das was, was du auch so erlebt hast, dass du eigentlich so aus dem Umfeld Leute das sonderbar fanden oder auch Widerstände so?
Nee, oder war das also die einzigen Widerstände oder das, was frustrierend war, waren dann eher so beleidigende Kommentare, die auch noch nett gemeint waren. Das haben auch alle gehört. Also für eine Frau wirklich gut.
Das ist genau das, was man hören möchte.
Oder? Ich weiß nicht, wie ticken die Leute, dass sie glauben, dass so eine Frau erstmal grundsätzlich ein niedrigeres Level hat und deswegen, wenn die irgendwie so halbwegs gut ist, dann muss man da schon irgendwie Beachtung zeigen. So, ich meine, es ist so abwertend, dass es echt haarsträubend ist und ich fürchte, das hat sich immer noch nicht aufgehört. Also das passiert immer noch mir nicht mehr. Ich bin einfach schon zu alt dafür. Aber es kommt auch immer drauf an, wo, weil das sind auch nicht alle Länder und alle Städte und alle Clubs irgendwie gleich fortgeschritten.
Dann je nachdem, in welcher Szene und wie bewusst und sensibilisiert die Leute auch sind. Ne?
Da sind auch noch eklatante Unterschiede, aber generell ja und Anfeindungen, meine Güte, jedes feministische Projekt wird auch angefeindet, das ist ganz klar.
Mir ist das immer wieder begegnet, man wurde irgendwo gefragt, ob man zum Beispiel auflegt. Und dann wurde man immer angekündigt als die Jane. Und das fand ich immer ganz schlimm. So.
Entsetzlich.
Also geht dir auch so. Oder findest du auch nicht so. Aber es gibt ja auch Frauen heutzutage, die dann selber das von sich sagen.
Ja,
aber es sind
nicht sehr viele.
Es ist ja eigentlich nicht genderspezifisch. Es ist eigentlich völlig wurscht, was man für ein Geschlecht hat. Es wird natürlich in dem Moment wichtig, wenn speziell eine Gruppe immer diffamiert wird. Aber eigentlich ist es ja total, es hat ja nichts damit zu tun. Du legst ja nicht die Musik auf, weil du eine Frau bist, sondern weil du die Musik toll findest.
Naja, ich meine, ich rede dann auch von einer Journalistin, wenn es eine Frau ist und einem Journalisten, wenn es ein Mann ist. Das Problem mit diesem Unwort ist, dass es eine grässliche, geschmacklose Verballhornung ist. Das stört mich dran. Nicht, dass man vielleicht versucht, eine weibliche Form zu finden.
Aber die ist ja nicht weiblich. Also Disc-Jockey ist ja auch erstmal neutral.
Genau.
Das ist ja nicht
DJ ist ein Akronym, also eine Abkürzung, hat gar keine Endung. Ja? Aber das ist ja eine witzige Endung, quasi eine pseudo-feminine Endung. Und der Anklang ist selbstverständlich von Tarzan und Jane oder Jane halt als XY-Frauenname. Und das ist einfach unpassend. Das ist, ich finde es wirklich geschmacklos und ärgerlich. Ich weiß auch, dass es ein paar Kolleginnen gibt, die darauf bestehen, weil sie unbedingt in quasi ihrem Titel eine weibliche Form wollen. Finde ich dann auch irgendwie ein bisschen schlechten Geschmack, aber es ist deren Wahl. Leider hält sich das extrem hartnäckig und passiert mir noch immer mit aller Regelmäßigkeit, vor allem bei Journalistinnen und Journalisten. Vor allem auch von seriösen Medien, wie zum Beispiel dem ORF.
Okay, krass, wirklich.
Die reden mich alle als DJ an. Und das sage ich in jedem Interview, das ich in den letzten Jahren hatte. Wirklich coole, intelligente, gebildete Frauen. und auch manchmal Männer, die mich da interviewen. Und dann muss ich jedes Interview damit anfangen, bitte sprich mich nicht so an, weil ich hasse diesen Ausdruck. Und ich finde ich ihn blöd, weil, und dann fange ich wieder die ganze Litanei an.
Ja, krass, das wusste ich nicht. Aber woher kommt das? Also jetzt gerade bei so öffentlich-rechtlichen, wenn du sagst, so Leute, wo du eigentlich denkst, die sind cool und haben natürlich auch einen gewissen Background und Know-how, woher kommt das? Wie kann sich sowas so festsetzen? Oder ist
die,
das einfach
die schnappen das
auch. Also sie sind einfach nicht dafür sensibilisiert?
Nein,
auch,
sie wollen besonders sensibel sein.
Ach so,
sie wollen korrekt sein und die weibliche Form und denken sich, das muss die korrekte weibliche Form sein, weil eine andere gibt es ja nicht.
Das ist echt krass.
Es ist fürchterlich.
Vor allem, wenn man bedenkt, ich meine, wir haben jetzt 2020.
Na, und der erste, von dem ich dieses beschissene Wort gehört habe, war Dr. Motte im Hardworks.
Wirklich?
Das muss irgendwie, was weiß ich, 94 oder 95 gewesen sein. Und alle klopfen sich auf die Schenkel und kriegen einen Lachkrampf. Die Jungs natürlich,
ja, klar.
Ich nicht. Mir haben sich damals schon die Zehennägel aufgerollt und das hat sich seitdem nicht geändert.
So, wenn, weil wir haben, ich dachte gerade, wenn jetzt Frauen aus so einer ganz anderen Generation, so jüngere Frauen, die sich jetzt interessieren für das Business und anfangen, so aufzulegen, glaubst du, dass es für die heutzutage schon einfacher ist, weil eben Frauen wie du auch schon so Wege beschritten sind und da auch schon die ganze Zeit gekämpft haben, ist es jetzt für die nächste Generation leicht oder wird es auch nochmal so, weil manchmal ist es ja so, man hat was erreicht und dann gibt es plötzlich so einen Rückschritt, ne? Oder was weiß ich, man kämpft jahrelang dafür, dass man, ist als blödes Beispiel, aber zum Beispiel, dass ich jetzt nicht irgendwie mich sexy anziehen muss, wenn ich auftrete. Und dann kommt die nächste Generation von Frauen, die auflegen, die dann halt nackt auf der Bühne stehen. Das ist jetzt nur fiktiv, aber so solche Dinge passieren ja dann und gibt es ja auch tatsächlich. Aber so, glaubst du, dass es für Frauen generell, jetzt wenn man jetzt anfangen würde aufzulegen, was leichter ist als damals? Oder sind es eigentlich die gleichen Themen und Widerstände, mit denen man zu kämpfen hat?
Ich glaube, sowohl als auch. Ich glaube, es ist leichter, aber es sind trotzdem noch die gleichen Widerstände und Themen, mit denen man zu kämpfen hat. Aber es ist, wie vorher schon erwähnt, wirklich auch nicht zu vergessen, wo findet das Ganze statt, in welchem Kontext und an welchem Ort und in welchem Land. Weil da gibt es schon, denke ich, gravierende Unterschiede. In Berlin würde ich vermuten und hoffen, dass es sehr viel leichter ist.
Kommt auf den Club vielleicht an.
Als in irgendeinem, keine Ahnung, Kiezloch in Kitzbühel oder so.
Das auf jeden Fall.
Zum Glück.
Ja.
Nee, aber kommt auf die Umstände an. Oder da fällt mir jetzt wieder eine kleine Anekdote ein. Es ist schon ewig her, es muss ungefähr 20 Jahre her sein, habe ich in Wien auf einer lustigen Party aufgelegt und da war ein Mädchen, die ist mir aufgefallen, weil die hat so süß getanzt und die war so begeistert und sah so entzückend aus. Und dann kam die her und hat irgendwie völlig begeistert, also als ich aufgelegt habe, und dann kam sie zu mir und hat völlig begeistert gesagt, so, wow, I never saw a female DJ before in my life. Und dann habe ich so quasi rhetorisch gesagt, wo kommst du denn her, auf Englisch? Und dann sagt sie, Usbekistan.
Der ist gut.
Also, das darf man nicht vergessen, dass es in anderen Ländern ist wirklich nochmal ein Zacken tougher ist. Ja, ganz sicher.
Das stimmt.
Das ist krass. Da war mir der Wind aus dem Segel genommen.
Okay,
ja.
Witzig. Ja, das ist eine schöne Geschichte.
Ja. Ich denke doch, dass da irgendwie das Level an Chancen und an Awareness sozusagen ein ganz anderes ist als vor 25, 30 Jahren.
Bevor es weitergeht, ein Hinweis zu unserem Sponsor. Dieser Podcast wird unterstützt von Luit. Luit ist ein Mikrofonhersteller aus Österreich. Egal, ob du Audioanfänger oder Profi bist, Luit bietet Mikrofone für Studioaufnahmen, Live-Konzerte und Podcasting. Schau dich einfach mal auf ihrer Website um. www.luit-audio.com www.luit-audio.com
Wenn du jetzt so jungen Frauen, die sich interessieren und auch so, ich sag mal, in deine Fußstapfen treten wollen, wenn du denen irgendwie so ein paar Tipps mit auf den Weg geben könntest, was wäre so das Erste, was du ihnen sagen würdest, was so wichtig ist, um auch so in dem Business so einen Weg zu machen und zu bestehen?
Ja, ich würde tatsächlich Frauen oder jungen Männern oder welches Geschlecht auch immer keine geschlechtsspezifischen Tipps geben, sondern das sind ganz allgemeine Tipps. Das Wichtigste, finde ich, ist, einen spezifischen Musikgeschmack zu entwickeln. Das heißt, wirklich viel zu hören und am besten auch da zu hören, wo man selber gerne spielen möchte oder präsentieren möchte, sprich in Clubs oder auch zu Konzerten zu gehen und so am daran zu feilen, was man mag und warum, und vielleicht auch vergleichen mit anderen Sachen und was ist wichtig und was ist nicht so wichtig und was motiviert einen und was motiviert einen nicht und warum und so. Das ist eigentlich immer ganz gut, wenn man sowas weiß, aber in erster Linie ist wirklich irgendwie so ein Repertoire zu entwickeln und einen spezifischen Geschmack zu haben. Und ich finde es gar nicht notwendig, jetzt irgendwie unbedingt alles abzudecken, was am populärsten ist, weil das machen normalerweise genug andere.
Da gibt es auch Spotify-Playlisten.
Oder was auch immer. Ja. Also da ist es doch ergiebiger, wenn man mit Überraschungen aufwarten kann als DJ. Aber das ist eher so eine Grundvoraussetzung, ja, so ein wirklich lebendiges und intensives Interesse an Musik. Was extrem hilfreich ist, ist, wenn man DJ sein möchte, die eigenen Mixes aufzunehmen und selber aufmerksam und kritisch zu hören und zu schauen, was kann man besser machen oder was gefällt einem selber nicht so gut.
Speziell wahrscheinlich auch dann so Übergänge oder passt das, holpert es da noch oder warum ist der jetzt gut gelungen? Oder auch manchmal ist ja auch so eine Energiefrage, ein Track ist total energetisch und plötzlich bricht es dir weg, wenn dir das auf dem Dancefloor passiert, sind die Leute vom Tanzboden verschwunden.
Ja, wenn man das mit Absicht macht, ist es ja gut, aber wenn man es eigentlich nicht beabsichtigt hat, ist es sehr peinlich. Ja. Was auch wirklich extrem hilfreich ist, auch wenn man unter Anführungszeichen nur auflegt, ist so ein paar Grundbegriffe der Musiktheorie zu kennen und einordnen zu können, also zu wissen, was ein Takt ist, was es mit Tempo auf sich hat, wie sich die Abspielgeschwindigkeit auf die Tonhöhe auswirken kann oder nicht. Das heißt, wenn ich schneller mache, dass es höher klingt, oder warum es das nicht tut, wenn man mit CDJs spielt zum Beispiel, da kann man ja so einen Knopf drücken und dann bleibt die Tonhöhe immer gleich, auf welchem Tempo. Und dass das super advanced Digital Signal Processing ist, was ich, wenn das nicht sehr gut ist oder die Rechenleistung nicht genug ist, dann klingt es halt auch weniger gut. Ja. Also mit solchen mehr oder weniger technischen oder theoretischen Begriffen und Details sich auseinanderzusetzen, ist auf jeden Fall hilfreich. Auch um zum Beispiel Tonarten oder darauf zu achten, welche Tonarten man mischt oder wie man harmonisch mischen kann. Und da gibt es ja auch genügend Hilfestellungen heutzutage mit den neuen Devices Recordbox und CDJs. Aber man muss halt wissen und man muss mal aufmerksam werden dafür, weil das kann auch sehr schmerzhaft sein, zwei Akkorde übereinander zu spielen, die gar nicht passen und das aber nicht absichtlich zu machen, um einen eine Disharmonie dann auf, also damit Spannung aufzubauen und die dann irgendwie harmonisch aufzulösen. Das kann ja super sein.
Klar.
Aber wenn man das nicht absichtlich macht,
das passiert dann plötzlich und dann alles
nur weh.
Was ist das denn?
Ja. Und wie man halt, dann könnte man noch sich praktische Tipps ausdenken, wie man aus solchen Fehlern sich wieder rausschummelt und so.
Okay.
Ja, aber so, das sind mal die beiden wichtigsten Sachen.
Okay, cool, danke.
Electric Indigo zu Gast beim Schallwandler. Wenn du noch mehr zu Susannes Arbeitsweisen und über ihr Equipment erfahren möchtest, dann schau dir doch noch den Gear-Chat an, den ich mit ihr geführt habe. Einfach mal auf die Webseite von Bonedo gehen, www.bonedo.de und in die Suchmaske Electric Indigo eingeben, dann wirst du gleich fündig. Ich sage an dieser Stelle, danke für dein Interesse und fürs Zuhören. Mein Name ist Manuela Krause. Bis hoffentlich ganz bald wieder. Ahoi und viele Grüße aus Berlin.